Wir haben uns mit diesem Text schon dreimal jetzt befasst, mit Matthäus 10, 26, 27, 28, drei Verse. Und eine dreifache Aufforderung haben wir hier, wo uns gesagt wird, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Inmitten all dem, was wir hier aufgezeigt bekommen, Verfolgung, Hass, Ablehnung, was nicht einfach ist, wenn man Jesus nachfolgt. Aber mitten darin sagt Jesus uns das dreimal. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Stattdessen aber, das haben wir uns letztes Mal angeschaut, sagt er uns, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Das heißt, einen gibt es, den wir fürchten sollen, das ist Gott. Sehr, sehr wichtige, sehr, sehr tiefe Wahrheiten, und ich bin froh, dass der Herr uns an diesen Text geführt hat. Heute wollen wir den nächsten Schritt gehen, und das ist so wunderbar und so herrlich. Ich habe versucht, euch letztes Mal das zu zeigen, wie wichtig das ist, dass wir diese Waage halten zwischen Gott fürchten und zwischen Gott lieben. Es ist übrigens herrlich zu sehen, wie das, ich bin ein bisschen auch am Lesen von Älteren, von Reformatoren, und dazu zu lesen, wie das immer wieder so betont wird. Gott fürchten, Gott lieben, beides gehört zusammen, beides geht Hand in Hand. Etwas, was wirklich untergegangen ist in unserer Zeit. Und dieser Text bringt es aber auf eine sehr, sehr erstaunliche Art und Weise zusammen. Wir haben gleich beim letzten Mal gelesen, diese Worte, und es fährt einem wirklich durch Mark und Bein, wenn man es richtig aufnimmt, wenn man es richtig aufsaugt. Fürchtet euch vor dem, der euch zu verderben vermag in der Hölle. Das ist maximal ernst, oder? Und jetzt haben wir so einen richtigen Gegenpol, der uns jetzt gezeigt wird. Nicht, dass sich diese Dinge widersprechen. Nicht, dass wir einen Gott haben, der einen Tag schlimm zu fürchten ist und den anderen Tag sehr zu lieben ist. Einen Tag einen furchtbaren Gott und am anderen Tag einen liebevollen Gott. Nein, es ist diese Bandbreite. Es ist diese Bandbreite. Und wenn wir etwas ausschneiden davon, dann haben wir nicht den Gott, der sich in der Bibel offenbart. Wir brauchen das Ganze. Wir brauchen das Ganze. Und ich bin sehr dankbar, sehr froh für das, was wir heute jetzt hier gesagt bekommen, was uns heute hier gelehrt wird. Wir wollen es aufschlüsseln. Wir wollen es Stück für Stück verstehen und begreifen. Und diese Verse, die wir jetzt angucken wollen, Vers 29 bis 31, die beinhalten diese letzte Aufforderung, fürchtet euch nicht. Wir haben gehört, fürchtet euch nicht. Jetzt das dritte Mal, fürchtet euch nicht. Wir wollen sehen, wie Jesus aber zu diesem Argument kommt. In Vers 31 haben wir es eigentlich erst, fürchtet euch nicht. Da kommen wir noch dahin. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen ausholen und ein bisschen Schwung nehmen. Vers 29, lasst uns da einsteigen. Und Jesus von so einer ernsten Sache, sage ich mal, wie der Hölle, geht jetzt wieder ganz zurück in unseren Alltag, in das, was uns jeden Tag begegnen kann. Und er fängt an, über Sperlinge zu reden, über Spatzen. Wer kennt sie nicht, oder? Spatzen. Überall, nicht nur in Israel, auch bei uns heute, sie trifft man überall. Aber, was etwas ungewöhnlich ist für uns, hier heißt es, werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft. Ich weiß nicht, wann habt ihr zum letzten Mal im Supermarkt Sperlinge eingekauft? Das ist vielleicht ein bisschen her. Oder vielleicht auch noch nie. Das ist, glaube ich, für uns ungewohnt, dass man Sperlinge kaufen sollte. Man kauft Sperlinge nicht. Das ist für uns ungewöhnlich. Was sollten wir damit? Was sollten wir mit den Sperlingen? Vielleicht hat irgendjemand ein bisschen ein exotisches Haustier, was Sperlinge mag. Keine Ahnung. Dann vielleicht noch im Zoohandel könnten wir es vielleicht kaufen. Aber in der damaligen Zeit war es offenkundig anders. Es gab Sperlinge zu kaufen. Man überlegt ein bisschen, die einen sagen, es könnte sein zum Opfer, als Opfergabe. Wenn jemand arm war und wenig Geld hatte, dann konnte er diese Tiere opfern. Wenn er sich kein Schaf leisten konnte, wenn er sich kein Rind leisten konnte, dann konnte er wenigstens zwei reine Vögel opfern, zu denen eben auch diese Spatzen dazugehört haben. Könnte sein, aber viele sagen tatsächlich auch, dass es damals üblich war, dass sie gegessen wurden. Interessant. Andere Länder, andere Sitten. Ich glaube, die würden wahrscheinlich auch den Kopf schütteln, ein bisschen, was wir manchmal essen. Ist einfach tatsächlich Kultur, Geschmackssache, aber in diesem Fall auch gar nicht so wichtig. Wer das ein bisschen vertiefen will, noch in 5. Mose 22, 6, ist sogar davon die Rede, dass es passieren kann, dass man ein Nest auf dem Boden findet und die Mutter ist sogar da drauf und die Kinder, die Vögelchen da drin, entweder die Eier oder die Vögelchen, und da wird extra noch eine Regelung getroffen. Die Mutter soll es fliegen lassen, die Kleinen darfst du nehmen. Also offenkundig war das für die irgendwie nahrhaft. So, und jetzt sehen wir, dass die sogar zum Handel angeboten worden sind. Nicht nur, dass man das mal ab und zu mal gefunden hat und gegessen vielleicht, sondern dass sie tatsächlich mit ihnen gehandelt worden ist. Und um diesen Handel geht es jetzt. Der wird in den Fokus genommen, nicht so sehr das Essen an sich oder so, oder die Verwendung. Die Verwendung ist nicht so entscheidend. Aber jetzt heißt es hier, werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft. So, also wir haben auf der einen Seite einen Geldbetrag, das ist eine Kupfermünze, das ist ein Asarion heißt es. Das ist nicht das kleinste Geld, das ist nicht ein Cent oder so vom Wert, es ist eigentlich ein bisschen mehr, aber es liegt, es ist ein bisschen schwer immer. Wie willst du es heute auf das heutige vergleichen? Wie setzt du es genau an? Ja, viele sagen, ein Denar war ein Tageslohn und so weiter. Von daher versucht man es auszurechnen. Ich will es nur so sagen. Entweder war es im ganz niedrigen Euro-Bereich oder sogar darunter. Ja, 1-2 Euro, vielleicht sogar weniger. Und, also nicht viel Geld. So viel Geld, da haben schon die Kinder irgendwo eine Sparbüchse und sonst wo. Schmerzt niemand. Das wird keiner sagen, das brauche ich unbedingt, um zu überleben. Und dann haben wir, also wir haben eine Münze, die nicht besonders wertvoll ist. Sagen wir vielleicht mal ein Euro Stück oder ein 2 Euro Stück auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir was? Ein Spatz? Zwei. Sogar schon zwei Spatzen. Okay, eine Münze gegen zwei Spatzen. Das heißt, du hast sie gar nicht als Einzelware bekommen. Ja, also sie sind so billig, da kaufst du zwei auf einmal. Da kaufst du nicht eins. Ja, das ist, manche Sachen bei uns ja auch, gibt es nicht einzeln zu kaufen. Gibt es nur im Mehrfachpack. Bei Lukas es ist sogar die Rede von 5 Spatzen für 2 Münzen. Da gibt es schon ein bisschen Mengenrabatt. Für alle, die gut rechnen können, merken schon, okay. Auf jeden Fall, was will Jesus vermitteln? Was will Jesus damit sagen? Du hast hier nur eine Münze und kriegst schon 2 Spatzen davon. So, was heißt das von dem Wert von den Spatzen? Sehr überschaubar. Sehr überschaubarer Wert. Die gelten, also ich würde sagen, eines der billigsten Sachen, die du kaufen konntest. Einer der billigsten Handelswaren, die es gab. Vielleicht nicht die billigste, aber eins von den billigsten. Jetzt sehen wir, Jesus sagt hier, dass etwas passieren kann mit diesen Spatzen. Das heißt, auf die Erde, sie können auf die Erde fallen. So was bedeutet das? Wann fällt ein Spatz auf die Erde, auf den Boden? Kann sein, dass er entweder verletzt ist, dass er in irgendeiner Form nicht mehr fliegen kann, dass er abstürzt und auf dem Boden liegt. Kann aber auch sein, dass er schon tot ist, tatsächlich sogar, und auf die Erde fällt. Wie dem auch sei, verletzt oder tot, ist nicht so entscheidend. Aber für den Spatz, wenn er auf den Boden fällt, was hat das für eine Bedeutung für ihn? Ist gut? Nicht so gut. Egal, ob verletzt oder nicht. Egal, ob schon gestorben oder ob er gleich von der Katze gefressen wird. Ist nicht so gut. Es ist mindestens lebensbedrohlich, wenn nicht sogar es schon sein Leben gekostet hat. Das heißt, für den Spatz auf die Erde zu fallen, ist dramatisch, ist sehr schlimm. Ist sehr schlimm. Für uns Menschen, wenn ein Spatz auf die Erde fällt. Schlimm? Du fährst mit dem Auto und ein Spatz vor dir. Kommt auf der Straße auf. Was machst du? Vollbremsung, anhalten, hinlaufen, gucken, lebt er noch oder nicht? Es gibt so einen Zeichentrickfilm über einen Stier, Ferdinand, wo dann mitten im Stierkampf oder im Training, weiß ich nicht mehr genau, dann so ein kleiner Hase versucht, er wieder zu beleben. Das macht doch keiner, oder? Das ist doch ein Spatz. Da gibt es so viel davon. Wenn du alle Spatzen, dann wirst du ja blöd. Die gibt es massenhaft und die sind nichts wert. Jeder, wenn du dafür einen Stau verursachen willst, wird jeder sagen, bist du bescheuert? Was machst du denn da? Das ist nur ein Spatz. Du könntest sagen, wegen dem Reh, ja okay, meine Güte. Aber wegen dem Spatz doch nicht. Das ist, für uns Menschen ist das völlig egal, wie viele Spatzen sterben heute. Egal, ob es 100 oder 1000 sind, ist mir egal. Also es gibt morgen immer noch genug. So war es bis jetzt zumindest immer. Und jetzt die Frage, ihr Lieben, wenn wir einfach nur so rein logisch überlegen, welche Bedeutung hat ein Spatz dann für Gott? Spannend, ne? Also wenn es für uns Menschen egal ist, dann ist Gott tausendmal egal, oder? So wäre es logisch eigentlich, oder? Wisst ihr, wenn wir sagen, okay, wir sind Menschen hier, und das sind so kleine Wesen, die sind so überflüssig, egal, kümmere dich nicht drum. Wie viel mehr könnte und müsste eigentlich Gott sagen, Spatz? Was? Spielt keine Rolle. Lass uns einmal zwei Schritte zurückgehen und uns dessen bewusst machen, mit was für einem Gott wir es zu tun haben. Was ist es, versteht ihr, wir sagen, warum kümmern wir uns nicht so um die Spatzen? Ja, wir sagen, wir haben Wichtigeres zu tun. Wir haben wichtigere Aufgaben. Ich habe Termine, ich habe eine Familie zu versorgen. Ich habe da die Gemeinde, für die ich da sein will. Was weiß ich? Wir haben viel wichtigere, viel größere Dinge, als jetzt um so einen Spatzer zu kümmern. Das ist doch... Wir haben größere, wichtigere Dinge. Welche wichtigen und großen Dinge hat denn Gott? Lass uns ein bisschen nachlesen. Amos. Prophet Amos... Ein bisschen blättern, bis man den findet. Amos Kapitel 9, Vers 5. Und der Herr der Herrscharen, der die Erde anrührt, dass sie wankt, dass alle, die auf ihr wohnen, trauern, dass sie sich überall erhebt wie der Strom und zurücksinkt wie der Strom Ägyptens, denn er seine Stufe im Himmel baut, und die Grundmauern seiner Gewölbe auf der Erde legt, der das Wasser des Meeres ruft und es ausgießt über die Fläche der Erde. Jahwe ist sein Name. Er regiert die Schöpfung. Er regiert die Schöpfung. Wie in der Gemeindebibel ist immer in Hiob unterwegs. Und in Hiob heißt es in Kapitel 38, da sind wir kommen wir jetzt mit großen Schritten auf dieses Finale. Schaut mal, was da geschrieben steht. Hiob 38. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Sturm und sprach: Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie einen Mann deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mir mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Versteht, das ist eine bildliche Sprache, als wäre die Erde ein Haus. Das ist, der Eckstein ist ja eigentlich für ein Haus, das ist ein Bild hier gesprochen. Wer hat sie gegründet? Wer hat die Erde geschaffen? Als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten, wer hat das Meer mit Türen verschlossen, als es hervorbrach, dem Mutterschoß entquoll, als sich Gewölk zu seinem Gewand machte und Wolkendunkel zu seinen Windeln? Das ist interessant, ne? Das, was uns, das, was ganze Länder kaputt macht an Naturgewalt, das wickelt Gott in Windeln. Das ist, was für eine Größe. Und ich in meine Grenze zog und Riegel und Türen einsetzte und sprach, bis hierher kommst du und nicht weiter. Und hier soll aufhören der Stolz deiner Wellen. Hast du einmal in deinem Leben dem Morgen geboten und hast die Morgenröte ihre Stätte wissen lassen, damit sie die Enden der Erde erfasse, sodass die Gottlosen von ihr abgeschüttelt werden? Sie verwandelt sich wie ein Siegelton und alles steht da wie ein Kleid. Den Gottlosen wird ihr Licht entzogen, der erhobene Arm wird zerbrochen. Wir könnten weiter und weiter hier lesen, wie Hiob aufgezeigt wird, wer Gott ist. Schaut mal, bis hinein ins All geht diese Macht Gottes in Vers 31. Knüpfst du die Bänder des sieben Gestirns? Oder löst du die Fesseln des Orion? Schau auf die Sterne, sagt Gott zu ihm. Kannst du die Tierkreisbilder hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Jungen? Hast du die Ordnungen des Himmels erkannt oder bestimmst du seine Herrschaft auf der Erde? Gott dirigiert das Weltall. Was hat Gott für Aufgaben? Er regiert die ganze Schöpfung. Alles, was in der Schöpfung geschieht, wird von Gott regiert. Und ich weiß, wir haben, Klaus hat es vorher bisher so gut gesagt, wir haben ihn wegrationalisiert, wir erklären alles natürlich, für Gesetze und all das. Ihr Lieben, es gibt einen, der die Gesetze aufgestellt hat und der sie zusammenhält und der sie wirken lässt und der sie außer Kraft setzt. Das ist Gott. Aber nicht nur die Schöpfung, nicht nur die Natur regiert er. Lass uns ins Buch Daniel hineinschauen. Daniel 2, Vers 20. Daniel fing an und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Was tut Gott? Nur die Natur? Nein, die ganze Geschichte. Er bestimmt, wer auf dem Thron sitzt, wer regiert. Er bestimmt, was passiert. Was geschehen darf, was nicht. Was haben wir in Psalm 46 gerade eben gelesen? Was hat Klaus uns vorgelesen? Psalm 46. Da Wir könnten den ganzen Psalm nochmal lesen, aber ich steige nur Vers 10 ein. Der Kriege beschwichtigt bis ans Ende der Erde, Bogen zerbricht und Speere zerschlägt, Wagen mit Feuer verbrennt. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhöht sein unter den Nationen, erhöht auf der Erde. Gott regiert die Geschichte. Kriege, egal was geschieht, neue Gesetze, die erlassen werden. Lest das ganze Buch Daniel durch. Wer ist darüber in Kontrolle? Wer demütigt die Könige? Wer pfeift sie zurück? Wer sagt einem Nebukadnezar so, jetzt Gras fressen? Jetzt bist du. Und wer lässt ihn wieder aufstehen? Gott ist es. Gott ist das. Die ganze Politik, die ganze Geschichte, Gott kontrolliert sie. Auch in unserer Zeit. Sollen sie alle heißen, wie sie wollen? Sollen sie Krieg planen oder Frieden planen? Gott herrscht darüber. Er regiert. Demütigt euch vor ihm. Und dann, ihr Lieben, der Gipfel eigentlich von all dem, die Erlösung, oder? Wer hat die Erlösung geplant, vorbereitet und verwirklicht in Jesus? Ein Werk, das alle anderen Werke auf dieser Welt völlig in den Schatten stellt. Ich erinnere euch nur immer wieder, wenn ich über die Größe des Evangeliums nachdenke, muss ich an 1. Korinther 2 denken. 1. Korinther 2, Vers 9. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und das ist damit, da redet er von dem Evangelium. Er sagt, es gibt, kein Mensch hätte sich ausgedacht, dass Gott auf diese Weise Menschen retten würde. Nie, in keines Menschen Sinn ist das gekommen. Wer erklärt es? Jesus, Gott, dieser Gott, der die ganze Welt regiert, Mensch geworden, bezahlt, gestorben, auferstanden. Wer tut das durchbuchstabieren? Wer tut es uns so erklären, dass wir sagen, 100% alles erfasst, begriffen, verstanden, gemeistert? Niemand, niemand. Seht ihr, mit was für einem Gott wir es zu tun haben? Was tut dieser Gott? Er dirigiert und er lenkt alles bis ins Größte, bis ins Herrlichste. Was sollte sich Gott um Spatzen kümmern? Sind die Spatzen nicht völlig egal eigentlich? Eigentlich würden wir sagen, ja. Selbst wenn wir schon über die Menschen sprechen, selbst wenn wir nur mal auf uns Menschen gucken, was sollte sich Gott um uns Menschen scheren eigentlich bei seiner Größe? Nicht, dass er das nicht tut, aber rein mal so von seiner Größe her überlegt. Gerade im Buch Daniel finden wir eine interessante Aussage. Daniel 4,32 heißt es, und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet. Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Oder Hiob 7. Verzeiht es, ich muss euch unter einen Eindruck bringen. Deswegen springe ich ein bisschen hin und her. Nehmt es auf, erfasst es. Hiob 7, Vers 17. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dass du dein Herz auf ihn richtest? Was ist der Mensch? Und dann lesen wir so etwas in Matthäus 10, Vers 29. Werden nicht zwei Sperlinge für eine Münze verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Jetzt reduziert Jesus ja nochmal, oder? Von zwei Spatzen, die schon ziemlich wenig wert waren, machst du doch mal die Hälfte. Ein einziger fällt nicht auf die Erde ohne euren Vater, heißt es hier. Was heißt denn das ohne euren Vater? Das ist eine komische Ausdrucksweise. Heißt das Gott so rein sprachlich, würde man sagen, ja, fällt Gott zusammen mit ihm auf der Erde? Das macht ja keinen Sinn. Nein, das bedeutet ganz einfach, ohne dass Gott es weiß, ohne dass Gott es beachtet, ohne dass Gott darüber wacht, aktiv. Ohne dass er es will, dass er es zulässt. Selbst der Spatz wandert über den Schreibtisch Gottes. Unglaublich, oder? Gott ist derjenige, der die ganze Welt weise und ohne einen Fehler dirigiert. Und er ist derjenige, der bis ins kleinste Detail genauso regiert. Gerade in Hiob wird es uns auch nochmal vorgeführt. Hiob 34. Hiob 34, 29. Nee, es ist nicht 9. Doch. Ja, genau. Doch, in der Mitte von Vers 24 heißt es, sowohl über einer ganzen Nation, als auch zugleich über dem Einzelnen, wacht er. Sowohl über das Ganze, als auch über das Kleinste. Was für einen Gott haben wir, was für einen Gott. Und das ist das Erste, was wir hier lernen, dass bei Gott nicht einmal das Spatzenschicksal egal ist. Gott ist es nicht einmal. Gott könnte sagen, es interessiert mich nicht. Soll passieren, was passiert. Aber Gott ist nicht einmal das Spatzenschicksal egal. Es gibt kein Egal bei Gott. Es gibt kein interessiert mich nicht. Lasst uns, bevor wir die Brücke dann schlagen, lasst uns auf Vers 30 schauen. Jetzt schwenkt Jesus ein wenig und lässt mal die Spatzen auf der Seite und richtet den Blick auf die Jünger und sagt zu ihnen Folgendes. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Eigentlich noch mehr als bei den Sperlingen, würden wir sagen, Haare ist Massenware, oder? Eigentlich so gut wie wertlose Massenware. Wer zählt bei euch, wie viele Haare ihr am Tag verliert? Es ist erstaunt einen, wie viel das sind, wenn man mal so ein bisschen Leute fragt, die sich damit auskennen. Man denkt vielleicht so 10 oder so, aber es sind deutlich mehr wohl anscheinend, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es schon mal bezeichnend, dass wir es nicht wissen, ne? Wir wissen es nicht. Manche meinen es zu wissen oder schlagen es nach oder forschen und wissen es dann. Aber das sind alles nur Schätzungen, das ist alles nur grob, oder? Wer weiß genau, wie viele Haare wir haben? Es ist ja hier im Passiv geschrieben. Die sind alle gezählt. Sie sind abgezählt. Von wem denn? Wird hier gar nicht gesagt. Es ist ein göttliches Passiv hier. Ein Stilmittel, was wir oft finden. Gott wird nicht genannt, aber es ist völlig klar, dass es Gott ist. Wer hat sonst die Haare gezählt? Kommt niemand in Frage. Es kommt niemand in Frage. Und mal abgesehen davon, dass es eine extreme Herausforderung wäre, diese Haare zu zählen, aber die verändert sich auch ständig. Fängst du an zu zählen, dann ist schon nicht mehr, dann vorne sind schon wieder zwei ausgefallen, bis du fertig bist. Es ist so unbedeutend, so klein. Was will Jesus uns damit sagen, dass er sagt, bei euch sind die Haare gezählt? Heißt das einfach, Gott hat eine Information darüber, wie viele Haare wir bei uns haben? Ja, okay, was hilft mir das jetzt? Gott weiß jetzt, wie viele Haare ich habe. Okay, schön. Was bringt mir das? Ist es einfach nur eine reine Information? Natürlich nicht. Lasst uns mal eine Parallelstelle dazu aufschlagen. Da steckt nämlich etwas mehr dahinter. Lukas 21, Vers 18, eine sehr ähnliche Stelle, aber wo es ein bisschen anders ausgedrückt wird. Lukas 21, Vers 18. Auch hier geht es um Verfolgung. Ganz ähnliche Dinge werden hier gesagt. Und jetzt sagt Jesus Folgendes zu den Jüngern. Und nicht ein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Das ist natürlich eine bildliche Redeweise. Das heißt natürlich nicht, bei Christen fallen niemals Haare aus. Da müssen wir nachher durch die Stühle gehen und gucken, ob wer ein Haar verloren hat. Dann sieht es nicht so gut aus. Oder fährst einmal durch. Aha, okay. Ist klar, dass das nicht gemeint ist. Aber was bedeutet es, ein Haar zu verlieren? Wir können ins Alte Testament hineingehen, wo zum Beispiel Saul und Jonathan dann vor dem ganzen Volk stehen und dann herausgefunden wird, ah, der Jonathan, der hat diesen Schwur da übertreten. Und dann springt das Volk für Jonathan ein und sagt, nein, er darf nicht sterben. Von ihm darf nicht ein Haar zu Boden fallen. So verteidigen sie ihn und sagen, dass er nicht sterben darf. Was heißt es, dass nicht ein Haar zu Boden fallen darf von ihm? Dass er völlig unversehrt bleiben muss. Dass ihm nichts geschehen darf. Nicht mal das Geringste, nicht mal ein Haar dürfte man abschneiden von ihm. Das ist das, was damit gemeint ist. Eine Unversehrtheit, dass darüber gewacht wird, was selbst mit den Haaren, mit dem Geringsten, mit dem Kleinsten geschieht. Und Jesus sagt jetzt hier, bei euch sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Das heißt, Gott weiß darüber Bescheid und er hat es festgelegt sogar, dass nicht einmal ein Haar von uns verloren gehen darf, ohne dass Gott darüber weiß, dass er darüber wacht, dass er darüber bestimmt. Unfassbar, oder? Unfassbar. Das heißt, Gott ist unter 100% Kontrolle über alles, was geschehen mag. Es gibt bei Gott keine Unfälle, es gibt auch keinen Kollateralschaden oder irgendwas dergleichen, was wir oftmals benutzen und was wir oftmals bei uns eben passiert als Menschen, solche Dinge, wie wir es wahrnehmen. Aber bei Gott gibt es solche Dinge nicht. Kein Unfall. Ihr Lieben, jetzt ist es wichtig, dass wir das richtige Fazit daraus ziehen. Weil man könnte sich jetzt hinsetzen und sagen, gut, wenn Gott über all diese Dinge regiert, über alles bestimmt, wenn er in voller Kontrolle ist, dann kann ich ja entweder wie ein Irrer durchs Leben laufen und sagen, oh, mir kann eh nichts passieren. Ja, ich laufe wie Superman durchs Leben, über die Straße, egal. Gott hat ja bestimmt, ist ja fertig, oder? Könnte ich so machen. Oder ich könnte mich hinsetzen und einfach nur noch in so einen Fatalismus verfallen. Okay, es kommt, wie es kommen muss. Egal. Nee, darum geht es hier überhaupt gar nicht. Das ist überhaupt gar nicht darauf, worauf Jesus hinaus will. Er möchte uns sagen, und das, was wir daraus lernen sollen, Vers 31. Fürchtet euch nun nicht. Fürchtet euch nun nicht. Das heißt, wenn wir verstehen, dass Gott in voller Kontrolle ist, dann soll das bei uns das bewirken, dass wir keine Angst mehr haben. Dass wir uns nicht mehr fürchten brauchen. Und jetzt ist interessant. Habt ihr eine Veränderung bemerkt? Vers 26 haben wir fürchtet euch nicht. Vers 28 haben wir fürchtet euch nicht. Aber jetzt wird es ein bisschen anders ausgedrückt. Was fehlt? Es fehlt, grammatikalisch gesprochen, fehlt das Objekt der Furcht. Furcht wovor? In Vers 26 haben wir gelesen, fürchtet euch nicht vor ihnen, also vor den Hassern, vor denen, die töten. Die töten ist in Vers 28 die Rede. Fürchtet euch nicht vor wem? Vor denen, die den Leib töten. Und was macht Jesus jetzt? Er sagt einfach, fürchtet euch nun nicht. Und das Objekt fehlt. Das heißt, wovor sollen wir uns nicht fürchten? Ja, am Ende vor gar nichts. Doch, vor einem. Aber sonst vor gar nichts. Wenn wir Gott fürchten, dann brauchen wir sonst gar nichts zu fürchten. Gar nichts. Gar nichts. Ich finde es interessant, auch einer aus der Reformationszeit hieß John Knox, ein aus Schottland, wenn ich es richtig weiß. Und auf seinem Grabstein ist wohl so ein Spruch, ich war nicht selber dort, ich habe auch kein Foto gesehen, aber so habe ich gelesen. Okay, ich verlasse mich drauf. Da steht folgender Satz. Hier liegt einer, der Gott so sehr fürchtete, dass er nie einen Menschen fürchtete. Das ist interessant, oder? Hier liegt einer, der Gott so sehr fürchtete, dass er nie einen Menschen fürchtete. Gott war ihm so gegenwärtig, Gott war ihm so vor Augen, dass Menschen überhaupt keine Rolle für ihn gespielt haben, in dem Sinne, dass er sie nicht vor ihnen gefürchtet hat. Was willst du mir tun? Ich stehe vor Gott. Und ich weiß, er ist und in voller Kontrolle. Und Spurgeon hat auch eine sehr interessante Aussage gesagt, die das bestätigt, würde ich sagen. Die Furcht Gottes ist der Tod jeder anderen Furcht. Wie ein mächtiger Löwe jagt sie alle anderen Ängste vor ihr. Wer Gott fürchtet, bei dem verschwinden diese anderen Fürchte. Sie werden vertrieben. Nicht, dass wir auf Wolke 7 schweben. Wisst ihr, wir sind immer noch Menschen, wir sind immer noch angreifbar, wir sind immer noch versuchbar. Aber diese Dinge werden deutlich kleiner, geringer werden in unserem Leben. Wunderbar. Fürchtet euch nun nicht. Und jetzt zum Abschluss so ein interessanter Satz, ihr Lieben. Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Jetzt würde ich gerne in eure Köpfe ein bisschen reingucken. Ist sowieso gut, dass ich es nicht kann. Aber wie lesen wir das? Ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Ist das für uns selbstverständlich oder ist es für uns erstaunlich? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, weißt du was, ich glaube, du bist einiges mehr wert als viele Sperlinge. Was würdest du dann sagen? Jetzt, wo ich so nachdenke, ja, das stimmt. Oder würdest du sagen, ja, natürlich bin ich wertvoller als viele Sperlinge, hallo? Ich bin ein Mensch. Und das ist doch, wie wir denken, ihr Lieben. Wir nehmen das für selbstverständlich und sagen, ja, natürlich bin ich wertvoller als viele Sperlinge. Ja, schließlich hat Gott mich doch in seinem Bild geschaffen, oder? Ich bin doch das einzige Wesen, das in Gottes Bild geschaffen worden ist, oder? Ich bin doch derjenige, dem Gott die Herrschaft über die ganze Schöpfung anbefohlen hat. Natürlich bin ich wertvoller als viele Sperlinge. Und ich bin doch die einzige Schöpfung, von der er gesagt hat, sehr gut. Die anderen waren doch nur gut, oder? Natürlich bin ich viel mehr wert. Oh. Ihr Lieben, das passt leider sehr, sehr gut zu vielem, was uns heute Tag aus, Tag ein, auch aus den christlichen Reihen, um die Ohren geschlagen wird. Du bist wertvoll, du bist toll. Gott hat dich so gut gemacht. Und es wird, du findest es als ein Refrain. Es kommt dauernd wieder, egal ob in Predigten, egal ob in Liedern, in Postkarten, in Kalendern, egal was du nimmst. Es ist wie ein Refrain, immer das Gleiche. Gott hat dich mit tollen Stärken ausgestattet. Egal was alle anderen sagen, du bist wunderbar. Ja, aber ist das die ganze Wahrheit? Ist das ganze Bild? Ihr Lieben, leben wir noch in Eden? Leben wir noch vor dem Sündenfall? Sind wir in dieser Stellung, in der Gott uns geschaffen hat, als Bild, Herrscher über die ganze Schöpfung, als Schöpfung sehr gut, ist das noch der Zustand, den wir jetzt haben? Ihr Lieben, wenn wir Eden ausblenden, nein, wenn wir den Sündenfall, meine ich, wenn wir den Sündenfall ausblenden, dann haben wir ein unvollständiges Bild von dem Menschen. Denn es ist nicht mehr, wie es war. Es ist nicht mehr, wie es war. Und im Gegenteil, die Schrift sagt uns deutlich, was Gott von denen hält, die in Sünde leben, die in der Rebellion ihm gegenüber leben. Schließt mal Sprüche 6. Oder zuerst Sprüche 12 und dann gehen wir in Sprüche 6. Sprüche 12. Dort heißt es in Vers 22 folgendermaßen: Ein Greuel für den Herrn sind Lippen, die lügen. Wer aber Treue übt, hat sein Wohlgefallen. Sprüche 6. Sprüche 6 ab Vers 16. Sechs Dinge sind es, die dem Herrn verhasst sind. Und sieben, die seiner Seele sind seiner Seele ein Greuel. Das hört gut zu. Vielleicht wird einer oder der andere sich in irgendeinem von diesen Punkten wiederfinden. Stolze Augen. Falsche Zunge. Und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet, Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen, wer Lüge vorbringt als falscher Zeuge und wer freien Lauf lässt, dem Zank zwischen Brüdern. Das ist krass, oder? Und jetzt lasst uns überlegen, ganz ehrlich, wenn wir allein das stolze Augen, wer von uns will sich davon ausnehmen? Wer von uns will sich davon ausnehmen? Falsche Zunge. So können wir eins nach dem anderen durchgehen, ihr Lieben. Und was sollen wir sagen? Sollen wir uns rühmen? Du bist toll, du bist wertvoll. Du warst das einmal. Aber schau dich an, wer du jetzt wirklich bist. Und Gott richtet auch dieses Tun, dieses Wesen. Allein Matthäus 10, den letzten Vers, den wir gelesen haben. Was tut Gott? Was tut Gott mit Menschen, die in der Rebellion leben? Er wirft sie in die Hölle. Und es ist nicht, wisst ihr, und er nimmt nicht, sagt nicht, du bist so toll und du bist so wertvoll und wirft sie in die Hölle. Und da, ihr Lieben, wenn wir ehrlich sind, steht die Schöpfung da nicht eigentlich viel besser da als wir? Haben die Spatzen Gottes Gebot gehört? Sollst nicht von dem Baum essen? Haben sie es übertreten? Haben die Spatzen Gott, die Offenbarung Gottes bekommen? Ist er in die Beziehung zu ihnen getreten? Hat er sie aus der Welt erwählt und gesucht und gerufen? Und all das? Nein. Stattdessen ist die ganze Schöpfung mitgerissen worden. Sie ist mitgerissen worden, sagt Römer 8, Vers 20. Sie wurden unfreiwillig versklavt. Römer 8, Vers 20, wer es nachlesen will. Und jetzt müssen wir sagen, eigentlich, und das ist dieser Trugschluss, den wir haben. Es ist interessant, ein R.C. Sproul hat es mal gesagt, der USA, das ist doch der die Bundeslade bewahren wollte, dass sie nicht auf den Boden fällt. Wisst ihr, was sein Trugschluss war? Dass er gedacht hat, seine Hände sind reiner als der Boden. Steht ihr, aber der Boden hat nicht gegen Gott gesündigt. Der Boden, der ist neutral. So, aber das ist dieser Hochmut, der uns Menschen steckt und der denkt, ich bin wer, ich bin was. Und er nicht sieht, wer wirklich vor Gott eigentlich ist. Und jetzt Wenn wir das aber wissen, versteht ihr, dann werden wir nicht mehr sagen, dann werden wir nicht mehr hingehen und sagen, ja, natürlich bin ich viel wertvoller als Sperlinge. Wir sagen, wirklich? Kann es sein? Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass so ein Rebell, so ein Sünder wertvoller ist als ein Sperling, der Gott nicht ablehnt in der Form, der Gott nicht, sich nicht Tag und Nacht in Rebellion gegen Gott lebt? Wie kann es sein? Wie kann es sein, müssen wir sagen. Wisst ihr, was das Geheimnis ist? Vers 29. Nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne... Was sagt er jetzt hier? Er sagt jetzt hier nicht, ohne dem, der sowohl Seele und Leib verderben vermag in der Hölle. So spricht er jetzt nicht von Gott hier. Wie spricht er jetzt von Gott hier? Ohne euren Vater. Ohne eure, seht ihr diesen Wechsel, der da heißt? Das Entscheidende ist, ob Gott dein Vater ist. Ob Gott, ob du von denen bist, zu denen Gott hingegangen ist und gesagt hat, und ich will aus lauter Gnade, allein aus Gnade, will ich hingehen und dich retten. Dich herausziehen aus deiner Rebellion, dich herausziehen aus deiner Sünde, dich herausziehen aus dieser Welt. Das ist der Unterschied, ihr Lieben. Das ist der Wert. Versteht ihr? Der Wert liegt nicht in uns irgendwo tief drin begraben. Und das ist der Trugschluss. Weil du gehst dann hin und hörst, oh, du bist wertvoll, du bist toll. Und dann guckst du dich selbst an und sagst, nein, ich eigentlich nicht. Und dein Gefühl in dem Fall gibt dir sogar recht. Eigentlich ist es wirklich nicht so. Das Einzige, was den Unterschied macht, ist, dass Gott hingeht und aus lauter Gnade und Erbarmen und unerklärlicher Weise hingeht und sagt, ich will dir Gnade schenken, ich will dir gnädig sein, weil ich es will. Und dann haben wir einen Wert, der nicht zu messen ist. Wenn Gott das erklärt, wenn Gott hingeht, wenn Gott das will, dann ist es eine Wertsteigerung, die nicht messbar ist. Die kannst du nicht in Prozent darstellen. Und das ist so gut, ihr Lieben, dass der Wert nicht in uns selbst begraben liegt, sondern dass er von außen kommt, dass er von Gott herkommt. Das ist eine gute, eine herrliche, wunderbare Botschaft. Er hängt nicht ab von dem, wie du bist, wie du dich verhältst, ob du deine Sache gut machst oder ob du schlecht machst. Davon hängt nicht der Wert ab. Was ist das für eine herrliche Botschaft? Er hängt davon ab, dass Gott dein Vater geworden ist in Christus, wenn du ihm gehörst. Und dann, wenn das wahr ist, ihr Lieben, dann dürfen wir diese wunderbare Zuversicht haben. Römer 8 will ich euch abschließend vorlesen. Römer 8, Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Schwert, Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht, deine Wegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechtet worden. Was für Worte. Aber was sagt Paulus? Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wollen wir beten?